Hallo und herzlich willkommen beim letzten Aufguss, dem Klimapodcast der Presse.
Bei uns hört ihr die entscheidenden Fakten in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit.
Mein Name ist Michael Lohmeier.
Ich bin Matthias Auer.
Und mein Name ist Christine Meierhofer. Und ich bin diese Folge mit dem Mitbringsel dran. Ich komme nämlich direkt von der sogenannten Finance COP zurück. Mhm. Und ich habe euch deswegen das hier mitgebracht.
Geld. Ein Manat, Biermanat. Ui, ist das kyrillisch? Ich glaube, ich müsste jetzt einen Kollegen von mir holen, aber wahrscheinlich steht da Aserbaidschan Merkezi Banki. Also ein Geld aus Aserbaidschan. Und was hast du bekommen?
Ich habe eine Münze aus Aserbaidschan. Mhm. Kann sein, kann aber auch eine Jetone sein für die Telefonzellen.
Ist auch Geld, ja. Mhm.
Ist eine Ölpumpe drauf, oder?
Ich weiß leider nicht genau, was die Symbole...
Okay, darum wäre es offenbar nicht gegangen.
Ich wollte euch nur fragen, was ihr glaubt, was der Wechselkurs Manat Euro ist.
Ein Euro sind 1000 Manat.
Okay, interessanter Tipp.
Ich habe keine Ahnung.
Also ich habe auch keine Ahnung, würde aber glauben, wenn dort so viel Öl produziert wird, dass die Währung ein bisschen stärker ist und sagen wir 20 Manat.
Ja, sag's uns, ich habe keine Ahnung.
Also ein Manat sind so circa 0,56 Euro, Also es ist so 1 zu 2 circa. Das monatliche Nettogehalt ist so um die 400 Euro und die Miete von einer Einzimmerwohnung in Baku kostet so an die 430 Euro. Mhm. Warum frage ich euch das? Der Wechselkurs ist jetzt auch im Vorfeld der COP und während der COP relativ stark gestiegen und auch auf dem Konferenzgelände von der COP war alles verhältnismäßig teuer, also jetzt auch für unsere Verhältnisse. Und warum erzähle ich euch das? Weil natürlich, wie viel das alles kostet, auch beeinflusst, wer dort wie vertreten ist. Wie groß die jeweiligen Delegationen sind, darf ja jeder selber entscheiden. Es gibt da keine Limits, aber zum Beispiel die Infrastruktur, die man dort in Anspruch nimmt, die müssen die jeweiligen Delegationen auch bezahlen. Die Büros, die sie verwenden, müssen sie anmieten, Gerätschaften, die sie brauchen, sind zu bezahlen. Das macht es natürlich umso schwieriger für Delegationen aus ärmeren Ländern, da mit der gleichen Manpower anzutanzen wie andere Länder. Delegationen aus Afrika haben heuer so 12% der Delegierten ausgemacht und die haben auch oft prinzipiell nicht das Geld, um sich eigentlich die notwendige Expertise anzuheuern, um dort eigentlich mit der gleichen Präsenz und mit dem gleichen Gewicht aufzutreten wie reichere Nationen, weil wir vielleicht auch besprechen werden, was es für Kritikpunkte an diesem ganzen Prozedere gibt. Mhm. Das ist auch vielleicht ein so ein Punkt, wo man sagen könnte, da könnte es eigentlich noch besser laufen.
Mhm. Ja, spannend. Aber sag einmal, für dich war es ja die erste Klimakonferenz, auf die du gefahren bist und von der du berichten durftest oder musstest. Jetzt haben wahrscheinlich eh viele schon die Schlagzeilen zumindest gelesen, dass es allgemein eher als große Enttäuschung angesehen wird und auch entsprechend kommentiert wurde. Wie war es denn für dich persönlich? Also wie war denn die Stimmung vor Ort? War das von Anfang an tatsächlich klar, dass es nichts Sinnvolles rauskommen wird?
Ganz klar war es nicht. Es waren schon die Erwartungshaltungen relativ niedrig, aber man wollte halt jetzt auch vielleicht nicht von Anfang an gleich alle Hoffnung über Bord schmeißen. Im Laufe der 2 Wochen ist es schon immer deutlicher geworden, okay, das wird schwierig, es läuft nicht so toll und eben bis es dann am Schluss teilweise fast wirklich ganz auf der Kippe stand, dass da jetzt noch überhaupt was herauskommt. Mhm. Das hat man vor Ort schon auch gemerkt, dass eher eine sehr nüchterne Stimmung war, was Erwartungshaltungen angeht.
Mit wem hast du da eigentlich dann vorwiegend Kontakt? Also wen kann man als Journalist, Journalistin dort tatsächlich treffen? Weil wenn ich mich erinnere, zumindest bei den Malen, wo ich war, in die Verhandlungen rein kommt man ja eigentlich nicht. Ja? Also in die nicht sowieso öffentlich im Internet übertragen werden.
Genau, so ist das. Zu den meisten Dingen haben Medien keinen Zutritt, aber zu vielen Dingen haben so Observer Zutritt. Also das sind Leute, die mit den jeweiligen Verhandlungsparteien mitfahren. Das sind NGOs. Die tragen dann auch die Informationen gerne nach außen, ja? Weil natürlich da auch das Interesse besteht, dass berichtet wird, um Druck aufzubauen. Und also ich meine, das ist ja alles ein Gelände, man kann dort überall herumlaufen, man sieht auch schon, wichtige verhandelnde Persönlichkeiten einfach so auf dem Gang. Gerade dann am Schluss, wenn es richtig spannend wird, hat man halt dann schon auch oft das Glück, die kommen gerade raus, da weiß man ja dann auch, okay, das ist der Raum, da passiert es gerade. Da stehen dann alle davor mit ihren Mikrofonen und passen halt die Leute ab, die da gerade rausgehen. Und je nachdem, wie es denen gerade passt, lassen die dann auch schon Bemerkungen fallen, die verraten, was gerade passiert.
Apropos Druck aufbauen, weil du das erwähnst, jetzt gab es ja im Vorfeld und währenddessen auch viel Kritik am Gastgeber, an Aserbaidschan. Einerseits wieder natürlich politische Aktivisten im eigenen Land behandelt werden, aber es gab auch die Sorge, dass ausländisch-internationale Journalistinnen, sage ich mal, jetzt gegängelt ist vielleicht zu viel, aber überwacht werden könnten oder in eine bestimmte Richtung gedrängt, getrieben werden könnten. Hast du irgendwas in die Richtung erlebt?
Gar nicht. Kann natürlich sein, dass das alles so subtil passiert ist, dass man nichts davon bemerkt hat. Weil natürlich als ausländische Personen ist man da natürlich in einer sehr privilegierten Rolle, weil denen ja auch daran gelegen ist, da jetzt nicht irgendwelche diplomatischen Schwierigkeiten zu konstruieren, dass man dann deswegen nicht behelligt wird. Und ich habe auch nichts Entsprechendes gehört, ehrlich gesagt. Also es scheint jetzt nicht der Fall gewesen zu sein.
Hat es da Demonstrationen gegeben vor dem Gelände? Da gibt es ja eine Area, wo das erlaubt ist. Aber wie war da sozusagen die aserbaidschanische Zivilgesellschaft aktiv?
Die war gar nicht präsent. Da muss man vielleicht dazu sagen, das Konferenzgelände selber unterliegt UN-Jurisdiktion. Also da kann man irgendwie nichts anstellen, was der aserbaidschanischen Regierung vielleicht nicht passen würde. Da gab es auch aktivistische Interventionen. Also da waren Aktivistinnen präsent, haben immer wieder Protestaktionen durchgeführt, aber wirklich nur in diesem Gelände. Es gibt dann noch, das ist so üblich, einen zweiten Teil des Geländes, der eben nicht UN-Judikatur unterliegt, sondern der lokalen Judikatur. Ich habe mir die auch angeschaut. Das war sehr dystopisch dort. Also das war wirklich große Propaganda eigentlich der Regierung dort vor Ort. Also diese Aliyev-Stiftung, die hat dort riesige Stände und groß beworben, wie super Aserbaidschan ist. Da waren alle möglichen aserbaidschanischen Unternehmen, auch internationale, aber also da war gar nichts los. Da war auch nicht großes Interesse an diesem Teil des Geländes. War recht offensichtlich, was da passiert.
Und aserbaidschanische Unternehmen, frage ich auch, weil man ja so Geschichten gehört hat, dass auch Aserbaidschan das die Klimakonferenz genutzt haben soll, um so Öl- und Gasdeals abzuschließen. Waren große Öl- und Gaskonzerne präsent auf der Konferenz, also so präsent, dass man sie auch sieht? Also ich erinnere mich, oft gab es auch COPs, da hatten die eigene riesige Stände. Da war dann die OPEC zum Beispiel einer der Hauptansprechpartner aus irgendwelchen Gründen beim Thema Klimaschutz und Klimawandel. War das wieder so offensichtlich?
Dieser große staatliche Ölkonzern von Aserbaidschan war auch einer der Hauptsponsoren der COP.
Soka,
genau. Das ist auch ganz groß auf jeder Tankstelle. Also wie das Land selber ausschaut, ist es wieder auch sehr spannend. Es gibt diese Pavillons, das sind so Stände, die können Länder, aber auch Organisationen mieten und da irgendwie, ja, einfach wie so ein Messestand halt da herzeigen, was sie so machen und wofür sie stehen. Und da findet man halt von bis. Also da gibt es irgendwie vom Naturschutzgebiet XY bis hin eben zur OPEC alles. Und auch sehr interessant, weil natürlich steht überall Green irgendwas drauf, aber wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann, ist das
Green Oil.
Ja, genau. Wirklich, tatsächlich. Gerade zum Beispiel, ich glaube, Saudi-Arabien hatte einen mega fetten Stand, tatsächlich wie man Ölfelder irgendwie technologisch aufrüsten kann, dass sie dann halt grüner sind. Also da muss man jetzt nicht mega tief drinnen sein in der Materie, um irgendwie zu verstehen, naja,
wenn man es am Ende verbrennt, ja, hat man nicht viel gewonnen.
Genau.
Hast du irgendwann den Eindruck gehabt, dass eigentlich dass das völlig irgendwie zusammenbricht, weil da hunderttausende Menschen unterwegs sind, die Verhandlungen führen und dann wieder auf Nebenschienen Verhandlungen führen. Also diese Parallelität von so vielen verschiedenen Welten, das ist ja ganz, ganz anders, als das früher mal gewesen ist.
Ja, ich weiß ja nicht, wie es früher war, aber natürlich, ich meine, das weiß man ja auch, wie sehr das größer geworden ist im Laufe der Jahrzehnte. Einfach auch, weil das Thema halt sehr viel präsenter ist und weil halt auch das öffentliche Interesse sehr gewachsen ist. Zu dieser Parallelität, ich meine, das kriegt man ja nicht mit. Ja? Also man liest ja dann auch nur die Zahlen, wer so alle an, an Lobbyisten aller da ist. Aber die sind natürlich, die halten sich extrem bedeckt. Da gibt es auch keinen großen Vortrag dann vom Herrn Lobbyisten XY oder so. Der weiß schon, wen er kontaktiert. Ja, der hat jetzt kein Interesse da, für die Presse erkennbar irgendwie aufzutreten. Also von denen kriegt man nichts mit. Die halt Interesse haben an Kontakt mit Medien, das sind natürlich, ist natürlich die andere Seite. Also NGOs suchen viel Kontakt zu Medien, diese Observer, genau, weil ja die Medien sind halt deren Outlet, um die Verhandlungen über öffentlichen Druck sozusagen in die für sie richtige Richtung zu lenken.
Ich kann mich erinnern an die erste Klimakonferenz in Berlin, war die 1995. Mhm. Und es waren gerade einmal ein paar 1000 Leute, die wirklich teilgenommen haben. Und das ist sehr viel informeller zugegangen. Natürlich war es auch damals unmöglich, dass man als Journalist oder Journalistin in einen Verhandlungssaal hineingeht. Aber da sind dann halt immer wieder Leute herausgekommen, die irgendetwas erzählt haben aus der Verhandlung und dann wieder gleich verschwunden. Ja, also das war wirklich sehr viel informeller und man ist auch direkt kontaktiert worden von Lobbyisten, die damals natürlich auch schon mit von der Partei waren. Und das ist mittlerweile, die Grundstruktur ist gleich geblieben, denke ich mal, aber die Dimension ist einfach auch sehr viel größer.
Ja, die Frage, ob das in dieser Konstellation noch zu guten Ergebnissen führen kann, ist ja auch aufgeworfen worden in den letzten Tagen. Da werden wir vielleicht später eh auch noch drüber sprechen. Ich denke mir, vielleicht ist es für alle, die jetzt zuhören und vielleicht nicht alles gelesen haben, sinnvoll, mal so die groben Eckpunkte dessen, was man sich eigentlich vorgenommen hat, warum es diese COP in Baku gegeben hat und was am Ende rausgekommen ist, einmal zu umreißen.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, das war die Finance COP. Die hat so geheißen, weil einer der Hauptverhandlungspunkte war eben ein neues Klimafinanzierungsziel, auf das man sich hat einigen müssen. Da ging es darum, dass eben ärmere, vulnerable Länder Geld brauchen dafür, dass sie sich, Klimaschutzmaßnahmen finanzieren können, dafür, dass sie sich an den Klimawandel anpassen können. Und das ist aufgrund der historischen Verantwortung, die Industrieländer haben, die mit ihren Emissionen den Klimawandel hauptsächlich verursacht haben, klar, dass die das nicht alleine finanziell stemmen können, sondern dass da eben die reichen Industrieländer gefragt sind, dieses Geld in welcher Form auch immer bereitzustellen oder dabei zu helfen. Und das war ja der große Verhandlungspunkt bei dieser COP. Geeinigt hat man sich darauf, dass die bisherige Klimafinanzierung von 100 Milliarden Dollar jährlich aufgestockt wird auf 300 Milliarden Dollar jährlich. Entwicklungsländer hätten sich da deutlich mehr gewünscht und auch deutlich mehr gebraucht. Die Zahl, die am häufigsten genannt wird, ist 1,3 Billionen Dollar. Die ist auch festgehalten im finalen Text sozusagen, dass das auch das ambitionierte Ziel sein soll und dass man eben diesen Gap mit anderen Mitteln noch füllen soll, außer eben mit öffentlichen Geldern.
Aber das heißt, da muss ich jetzt nämlich kurz nachfragen, da war ich nämlich auch dann danach nicht ganz sicher. Das heißt, die 300 Milliarden sind jetzt rein öffentliche Mittel, die fließen. Waren die 100 Milliarden davor auch rein öffentliche Mittel? Ich glaube nämlich nicht.
Es sind auch die 300 Milliarden nicht rein öffentliche Mittel. Also dazu zählt, wie es vorher auch war. Also privater Geldfluss, öffentliche Gelder.
Alle Bereiche.
Aber, ja, das glaube ich dir schon. Aber was genau soll dann mit der fehlenden, wo soll dann genau die fehlende Billion herkommen?
Ja, genau. Also das ist auch etwas unklar. Also ja, da geht es um.
Dann habe ich es richtig nicht verstanden.
Ja, also da gibt es auch so Dinge eben wie gehebeltes Investment, wie so Co-Financing und solche Dinge, weil das auch nicht so klar ist, wo das Geld dann tatsächlich herkommen soll oder wie man diese privaten Investments lukrieren will, hat man sich da auf eine sogenannte Roadmap auch noch geeinigt. Also das quasi will man sich dann im nächsten Jahr ganz speziell nochmal anschauen und sich da Strategien überlegen.
Aber weil diese Summe so unerreichbar klingt, ungefähr die Hälfte, ja, 600 bis 700 Milliarden wird der Öl- und Gassektor, erhält der Subventionen.
Auch jedes Jahr.
Jedes Jahr.
Mhm. Was ich auch noch spannend fand, ist, also diese 300 Milliarden, das ist ja jetzt eine Zahl, das ist natürlich weit weg von den 1,2 Billionen oder 1,3 Billionen sogar. Im Vorfeld war auch immer eine große Diskussion darüber, wer das tatsächlich bezahlen soll, weil im Moment ist es so, dass das, ich weiß gar nicht, wie viele, ich glaube 19 Industrieländer sind, die zu den sogenannten Geberländern zählen, also Europa, USA und noch ein paar andere. Und viele Staaten, die damals, Ende der 90er, als das festgeschrieben wurde, halt noch als Entwicklungsländer oder Schwellenländer galten, sind inzwischen aber erstens sehr reich und zu sehr großen Treibhausgasemittenten geworden. Also China ist da wahrscheinlich das Paradebeispiel, aber auch Südkorea, viele Ölstaaten aus dem Nahen Osten, Golfstaaten zählen da dazu. Die scheinen alle, oder zumindest bis zu dieser COP, waren die alle noch auf der Liste der Staaten, die potenziell diese Klimafinanzierungsunterstützungen erhalten und nicht auf der Seite der Geber. Jetzt gab es von der EU ja sehr große Bemühungen, das zu ändern. Also auch im Vorfeld hat es da immer geheißen, wenn China auf den Mond fliegen kann, dann kann es bitte gefälligst auch mitzahlen beim Klimaschutz. Unterm Strich ist nichts rauskommen, oder? Also die bleiben da, wo sie jetzt sind, werden irgendwie gebeten, dass sie ein bisschen mitzahlen können, wenn sie halt möchten, aber große Verschiebungen gab es nicht.
Genau, also eine Verpflichtung, die der ähnlich kommt, wie sie eben beispielsweise die EU oder die USA haben, ist jetzt in dem Sinne nicht gekommen. Hm. Im Text drinnen steht ganz klar, dass die traditionellen Industrieländer da den Lead haben sollen. Es steht auch drinnen, dass andere Länder dazu aufgefordert sind, sich freiwillig zu beteiligen. Es gibt überhaupt keine Verpflichtung, das jetzt zu machen. Durch die Hintertür ist schon so eine minimale Erweiterung sozusagen drinnen, weil, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber weil das Geld, das internationale Entwicklungsbanken bereitstellen für Klimafinanzierung, in Zukunft auch als Klimafinanzierung gezählt wird. Und an den internationalen Entwicklungsbanken haben alle Länder Anteile. Und das heißt, dass die Anteile von diesen Schwellenländern an diesen Entwicklungsbanken auch zur Klimafinanzierung zählt. Und so sehen das eben vor allem jene Länder, die halt das gefordert haben, also zum Beispiel die EU, dass das erweitert wird, so einen Minimal-Win, dass das eben durch die Hintertür jetzt hereingekommen ist. Und das war auch, also das hat auch manche dieser Länder extrem geärgert. Also das war auch der, also wer das näher verfolgt hat, Indien hat eine Brandrede da gehalten im Abschlussplenum. Und das war, weil sich insbesondere Indien da sehr über diesen Punkt geärgert hat.
Ja, in Indien erinnere ich mich noch von Phase-Out oder Phase-Down Fossil Fuels. Also die haben immer ihre große Stunde ganz am Schluss offenbar.
Genau, ja. Aber diese Frage hängt zusammen natürlich auch mit der Konvention selber, die ja Anfang der 90er Jahre geschrieben und beschlossen worden ist, wo die Annex 1-Länder definiert worden sind und das waren einfach die klassischen Industrieländer. Und dieser Status, der besteht heute noch und diese Unterscheidung.
Ist der nicht ein bisschen aufgeweicht worden dann im Pariser Abkommen, wo man halt zumindest diese Formulierung Annex 1 Länder und Annex 2 nicht mehr so verwendet hat?
Ja, man hat es nicht mehr so verwendet, ja. Aber gelten tut schon. Also das ist international geltendes Recht. Und wirklich ausgehebelt wird es erst, wenn das geändert wird. Die Praxis ist ja teilweise schon eine andere. Also die Chinesen zahlen schon relativ viel Geld, aber natürlich, sie wollen das freiwillig tun und sie wollen nicht diese Verpflichtung auf sich nehmen und unterschreiben.
Genau, also da gibt es diese South-to-South-Finanzflüsse, wo eben so Länder wie China schon Geld fließen lassen sozusagen, wobei man halt dazu sagen muss, dass diese Gelder jetzt nicht gebunden sind an irgendwelche Zielsetzungen, die im Rahmen der Klimarahmenkonvention festgeschrieben sind. Gerade genau, Länder wie China haben natürlich auch geopolitische Interessen, genau, die da auch mit hineinspielen.
Ein zweiter großer Punkt, der auch auf dieser COP, so wie auf jeder COP im Zentrum stehen hätte sollen zumindest, ist natürlich das Thema Emissionsreduktion. Wie schaffen wir es, dass wir weniger von den Treibhausgasen in die Luft blasen? Und da spielt das Geld natürlich eine Rolle, so wie du gesagt hast, gerade ärmere Staaten können sich zum Beispiel eine Energiewende halt auch nur dann leisten, wenn das Kapital in irgendeiner Form fließt. Deswegen war zum Schluss die Prognose eher so, wenn ich es verstanden habe, dass viele der Nachbesserungen bei den nationalen Klimaschutzverpflichtungen jetzt gerade aus den Staaten nicht sonderlich üppig ausfallen werden. Aber auch auf der COP selbst hat sich bei der Frage, wie schaffen wir es eigentlich, all das, was wir uns seit 29 Jahren mittlerweile vornehmen, auch umzusetzen, dass da im Grunde nicht viel weitergegangen ist, oder?
Das stimmt. So, das war wirklich, in puncto Klimafinanzierung hat man sich vielleicht auch auf einen wenig zufriedenstellenden Kompromiss geeinigt, aber man hat sich auf etwas geeinigt und es ist ein bisschen ein Fortschritt gewesen. bei dieser Emissionsreduktion, das ist wirklich, also gerade, dass man das, was man bisher erreicht hat, gehalten hat.
Und das hat man ja noch nicht erreicht, ne? Also gerade das, was man sich irgendwann einmal wo reingeschrieben hat, hat man nicht wieder rausgestrichen.
Genau.
Also erreicht hat man da ja eh noch nichts.
Genau,
das ist ja das Problem eigentlich.
Also, vielleicht, damit man das erklären, also letztes Jahr war der große Win diese Formulierung, dass die Abkehr von den fossilen Energieträgern, also das Transition away from fossil fuels. Jetzt bei dieser COP haben wirklich also Ölstaaten dafür lobbyiert, dass diese Formulierung nicht noch einmal aufgegriffen wird. Es wird zwar die Formulierung, wo sie steht, referenziert, aber sie wird nicht noch einmal wiederholt.
Mhm.
Und das ist eigentlich schon fast ein Rückschritt, ja, oder ein Rückschritt.
Ja, weil gebraucht hätte es ja ganz andere Dinge. Gebraucht hätte es irgendwie klare Pläne, Zeitpfade, Ideen, wie das auch konkret umsetzbar ist.
Und
da muss man sagen, das war schon tatsächlich ein Rückschritt.
Ja.
Aber diesbezüglich, denke ich mal, waren die Erwartungen an diese COP sowieso viel zu hoch angesetzt, weil der wirklich entscheidende Punkt wird sein, der Zehnte Februar ist das, glaube ich, ganz genau nächsten Jahres. Bis zu diesem Datum müssen die neuen Berichte der Länder, wie sie reduzieren wollen, abgeliefert sein. Und das, was du, Matthias, gesagt hast, ist natürlich dann erst recht mit Genauigkeit zu verfolgen, was davon tatsächlich dann auch wie umgesetzt wird. Weil momentan ist das Papier vor allem eines geduldig.
Mhm.
Und deswegen gehen die Extrapolationen ins Jahr 2100 so weit auseinander, ja, zwischen 3,1 Grad und, glaube ich, 2,5 oder 2,6 Grad ist momentan die Bandbreite, je nachdem, wie die vorliegenden Berichte umgesetzt werden.
Und du hast es ja vorher erwähnt, das sind dann ja so für uns als Beobachter immer dieselben oder immer dieselbe Gruppe an Staaten, die da in irgendeiner Form Fortschritt blockiert, also Saudi-Arabien und andere Staaten, die halt tatsächlich in erster Linie immer noch davon leben, dass sie ihr Öl verkaufen.
Mhm.
Aserbaidschan kann man da, glaube ich, auch nicht ausnehmen. Jetzt war es das dritte Mal in Folge. Die COP in einem Land, das eben von fossilen Brennstoffen lebt, ist das ein Konstruktionsfehler in euren Augen oder müsste das trotzdem funktionieren?
Ja, es ist schon natürlich, dass der Bock zum Gärtner gemacht wird. Das ist es definitiv und das haben wir ja zweimal sehr konkret gesehen durch Undercover-Journalistinnen. Aber das ist im System der Vereinten Nationen so vorgesehen. Und es werden auch andere Länder sozusagen die Konferenzen der Zukunft ausrichten. Das, glaube ich, wird nicht der entscheidende Punkt sein, ob jetzt die Klimapolitik sich gut weiterentwickelt oder nicht, sondern das müssen letztlich die einzelnen Länder machen. Ja. Deswegen sehe ich das auch nicht so negativ, dieses Ergebnis, weil die Ergebnisse waren immer, durch all die Jahre, ja, die waren immer ungenügend, immer wenig konkret, immer Kompromiss. Der entscheidende Fehler oder die entscheidende Lücke besteht darin, dass vor 30 Jahren oder vor 29 Jahren, genauso wie heute, die Länder gesagt haben, okay, wir machen da eine internationale Konferenz, da sagen wir irgendetwas dazu und dann fahren wir wieder heim und machen Business as usual. So funktioniert eine Reduktion nicht und das ist das große Manko.
Also ich sehe es dezent anders. Natürlich hat die Präsidentschaft schon eine sehr zentrale Rolle, dabei Ergebnisse zu erzielen. Also da ist wirklich auf diplomatischer Ebene das Können dieser Präsidentschaft des Gastgeberlandes gefragt, Zwischenpositionen zu vermitteln, vielleicht neue Ideen reinzubringen, wenn es wo hakt und so weiter. Und das war heuer wirklich extrem in der Kritik, wie das Aserbaidschan gemacht hat. Also da gab es auch wirklich sehr konkrete Vorwürfe, die eine Nähe zur saudi-arabischen Delegation in den Raum gestellt haben. Da sind auch wirklich diplomatische Fehler begangen worden, indem man halt über die Köpfe von betroffenen Staaten hinweg verhandelt hat, was die zu Recht sehr geärgert hat. Und da weiß man nicht so genau, haben die das einfach nur sehr schlecht gemacht oder war das auch bis zu einem gewissen Teil Strategie?
Das war dieser Skandal am Schluss.
Genau, also da gab es den
Oasis-Staaten.
Also die Länder schließen sich da in Gruppen zusammen und verhandeln dann als so Blöcke, damit das ein bisschen einfacher ist. Und die Small Island States und die am wenigsten entwickelten Länder, also zwei Gruppen, wo Länder drinnen sind, die wirklich zu den Ländern gehören, die am allerintensivsten vom Klimawandel betroffen sind und sein werden und deswegen am allermeisten Klimafinanzierung brauchen, die wurden dann wirklich über 1,5 Tage hinweg gar nicht in die Verhandlungen quasi eingeladen sozusagen. Also mit denen hat die Präsidentschaft keinen Kontakt gehabt über diesen Zeitraum und sie nicht konsultiert. Und die haben sich zu Recht extrem geärgert und vor den Kopf gestoßen gefühlt. Und das ist einfach so ein großer diplomatischer Fauxpas, der eigentlich überhaupt nicht passieren dürfte. Das hat dann eben dazu geführt, dass die Verhandler dieser Staaten auch an einem Punkt die Verhandlungen abgebrochen haben und gesagt haben, so sicher nicht. Da war dann wirklich auch das Geschick von anderen Staaten gefragt, um die wieder zurück an den Verhandlungstisch zu holen. Also das sind so ein bisschen so die Dynamiken, die da auch passieren. Und das ist extrem spannend zu beobachten. Aber es ist auch sehr ernüchternd zu beobachten, wie das dann abläuft. Ja.
Aber diese Einigung, die war dann um 3 in der Nacht oder so.
Genau, also man hat sich dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag, ich bin mit der Zeitverschiebung schon ganz durcheinander, irgendwann halt zwischen 1 und 4 geeinigt. Und das war deutlich zu spät, weil das Ende der COP ist ja immer am Freitag am Abend. Ab da war es eigentlich nur mehr ein Verhandlungsmarathon, die Nächte hindurch.
Ja, aber auch das hat Tradition. Also das war immer schon so, dass die Uhren angehalten worden sind und ähnliche schwachsinnige Formulierungen.
Es gibt ja auch diesen Appell von einer gar nicht so kleinen Gruppe an Wissenschaftlern, die haben das, glaube ich, am Anfang der ersten Woche schon geahnt, dass da nichts rausgekommen wird und haben dann eben gesagt, na, dieser ganze Co-Prozess gehört eigentlich reformiert, also sprich weg von diesen Riesen-Events mit knapp 100.000 Teilnehmern hin zu, wir treffen uns öfter in kleineren Gruppen, zu abgegrenzteren Themen. Da soll es viel stärker darum gehen, was weiß ich, Länder zeigen halt her, was wirklich weitergegangen ist und so weiter und so fort. Hieße aber auch, man lädt nicht mehr alle ein, weil also man kann jetzt nicht mit knapp 200 Staaten viele, viele kleine Konferenzen machen. Glaube ich, da führt sich das alles noch mehr ad absurdum. Jetzt ist natürlich so, dass es wahrscheinlich 1 Dutzend oder 2 Dutzend Staaten sind, die sowieso 80% der globalen Emissionen verursachen. Man könnte ja auch sagen, reicht doch, wenn die sich hinsetzen und dafür was weiterbringen.
Ja, schon.
Du glaubst das nicht.
Weiß auch nicht. Man müsste wirklich das Design sich überlegen, aber die G20, also die erfüllen diese 4/5 der Emissionen. Aber das Problem ist, wir haben es ja nicht mit nationalen Entwicklungen zu tun, sondern wir haben es eigentlich mit einem globalen Phänomen und einer globalen Wirtschaftsweise zu tun. Und da muss man halt einen Übergang finden. Und der, glaube ich, kann nur global gefunden werden. Das wird so bilateral oder multilateral, dass 20 Staaten sich das aushandeln und die anderen 180, 190 machen das dann automatisch mit.
Ach so, nein, ich glaube, die Idee ist eh, dass die 20 sich was für die 20 überlegen, damit die halt in die Gänge kommen, ohne dass dann zum Beispiel Saudi-Arabien sagen kann, also natürlich könnten sie das auch so machen, nur es passiert halt irgendwie nicht. Und da ist die Frage, ob so ein zusätzliches, informelleres Format, manche nennen das auch so die Allianz der, was weiß ich was, Ambitionierten oder so, ob das nicht Schwung in die Sache bringen könnte, weil ich glaube, da sind sich alle einig, so in dem Tempo, wie es jetzt halt sich so dahinschleppt, ist es suboptimal. Ist nicht, dass nichts passiert, aber es ist natürlich.
Ja, die Übersetzung vom Internationalen ins Nationale klappt nicht. Und die Frage ist, ob man mit irgendeinem Modell das ändern und verbessern könnte. Ich glaube, eine Dynamik darf man nicht unterschätzen, dass einerseits Konferenzen Gelegenheiten sind, eigentlich um jene an den Pranger zu stellen oder auch jene vor den Vorhang zu holen, die Dinge gut machen bzw. schlecht machen. Ja. Also das ist schon eine Bühne, wo es auch ums Image von Ländern geht. Also das, glaube ich, diesen Effekt darf man nicht unterschätzen.
Jetzt habe ich zwar vorhin zum einen erzählt, wie strukturell benachteiligt Delegationen aus ärmeren Ländern sind und dann auch noch erzählt, wie sie bei den Verhandlungen übergangen worden sind. Es ist aber trotzdem ein Format, wo die Platz haben und eigentlich als gleichberechtigte Verhandelnde mit am Tisch sitzen. Mhm. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass bei den G20-Gipfeln dann debattiert wird, wie viel von der Klimafinanzierung jetzt an welche Staatengruppe vielleicht gehen könnte.
Ich glaube auch gar nicht, dass es ein stattdessen wäre, sondern halt ein daneben, damit sich nicht so vieles in der internationalen Klimapolitik immer auf diesen einen Event konzentriert. Es ist ja real eh nicht so. Also es gibt ja ausreichend auch Zwischenkonferenzen, die kein Mensch mitkriegt.
Da geht es um die Arbeitspapiere und
genau,
die
Textierung. Das ist halt sehr, sehr technisch oft.
Ne? Genau, das ist technisch und zach. Bei den G20, da ist ja Afrika mittlerweile dabei, aber nur die Afrikanische Union. Und so gesehen, also es bewegt sich eh ein bisschen was, aber nur es bewegt sich halt total langsam und viel zu langsam für das, was sich mittlerweile im Klima und in der Atmosphäre geändert hat und weiter ändern wird.
Also ja, jetzt ist klar, wie du gesagt hast, ab Februar könnten die neuen NDCs, also die nationalen Klimaschutzbeiträge, reintrudeln oder sollten das zumindest tun. Wie viele Staaten sich an dieses Timing halten, ist, glaube ich, fraglich. Mhm. Und das wird es letztlich sein, woran man dann die Konferenz in Belém messen wird müssen.
Und deswegen ist es auch so unzufriedenstellend, der Finanzkompromiss. Vielleicht ist gut, dass man einen Minimalkompromiss gefunden hat, weil wenn das jetzt auch noch aufgeschoben wäre aufs nächste Jahr dann und sich dann auch wieder verkettet hätte, so bedingungsmäßig, ja, aber das gibt's nur, wenn es da was gibt und so wie das ja auch heuer der Fall war, dann wäre dieser ganze Komplex noch viel größer und verknoteter geworden. Man hätte riskiert, dass man da dann auch wieder ganz, ganz wenig nur weiterbringt, so wie heuer bei den Emissionen. Und das war auch der Grund, also dieses Argument war auch der große Grund, warum man sich dann trotz allem auf dieses Finanzziel geeinigt hat. Und in Anbetracht eben dessen, was man eben nächstes Jahr dann verhandeln soll, ist es auch gut, dass das jetzt einmal vorerst halbwegs geklärt ist.
Ja, und dann werden wir einfach sehen können, ob es einen Grund gibt, Mut zu haben für neue Klimaziele oder nicht.
Ja.
Wir machen also einen Mutmacher.
Ja, also ich war dran, einen Mutmacher zu finden und es war gar nicht so einfach in den letzten zwei Wochen, weil sehr viele Meldungen sehr negativ waren. Aber wenn man weit genug wegschaut von Aserbaidschan, dann findet sich doch was. Und zwar wurde, manche haben es vielleicht gehört, eine Megakoralle gefunden im Südpazifik. Über 30 Meter lang, länger als ein Blauwal. Forscher sind begeistert, jetzt noch so ein großes Lebewesen zu finden. Es ist eine eigenständige Koralle. Trotz der abgelegenen Lage ist natürlich auch diese Koralle nicht vor den Gefahren der globalen Erwärmung und anderen Bedrohungen durch den Menschen sicher. Für die dort wohnhaften Salomonen ist es wirklich eine sehr gute Nachricht, hat zumindest der Premierminister erklärt, denn die Lebensgrundlage dieser Menschen hängt genau davon ab, ob es gesunde Korallenriffe gibt oder nicht. Mit über 490 Korallenarten beherbergen die Salomonen die zweitgrößte Korallenvielfalt der Welt.
Ja, also dazu kann ich auch noch was erzählen.
Wirklich? Das überrascht mich jetzt aber eigentlich schon. Ne?
Also nicht konkret. Ölverschmierten Korallen.
Na, tatsächlich wäre auch zur Debatte gestanden, also Nebenschauplatz noch von der COP, Synergien zwischen Klima und Biodiversität in die Papiere hineinzuschreiben, ist nicht passiert.
Tinte ausgegangen.
Genau. Was eigentlich ja auch ein bisschen verblüffend ist, wenn man sich denkt, dass das jetzt eigentlich auch schon State of the Art ist, nicht nur in der Forschung, sondern auch im öffentlichen Diskurs, dass eigentlich die zwei Dinge man irgendwie zusammendenken sollte, passiert in der internationalen Klimapolitik so noch nicht.
Danke für diesen Mutmacher, Christine.
Bis zum nächsten Mal. Wir erholen uns bis dahin und bringen dann wieder bessere Mutmacher mit.
Ja, also ich glaube, wir können voller Freude auf die nächsten 29 COPs vorausschauen.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.